Einen wunderschönen guten Tag. Ich bin der Beginn des Vortragsprogramms, weil irgendeiner muss es machen. Ich hatte noch so eine Unterüberschrift im Programm stehen und die ist so ein bisschen aufregend gewesen und dann habe ich sie wieder weggelassen. Wir gucken mal, ich glaube, der wäre ich nicht gerecht geworden, weil wie jeder gute Vortrag hat der sich jetzt 300 Mal geändert. Ja, KI ist in aller Munde und das Schulsystem lässt sich nicht lumpen, ne? Wenn wir neue Technologie haben. Früher war das immer so, da haben wir sie ignoriert. Dann hieß es so, ja, Kreide ist doch super, Kreide ist super. Und heutzutage verlieren wir die Nerven. Und ich habe hier mal aus der Datenbank für Fortbildung kurz einfach nur rauskopiert. Das ist die erste Seite. Ja? Also wenn ihr da KI eingebt, aktuell 20 Seiten, weiß ich nicht, Einsatz von KI-Tools und GeoGebra, AR, ja, Augmented Reality, Matheunterricht, das klingt zum Beispiel gut. Künstliche Intelligenz im Englischunterricht, also kann ich euch als Englischlehrer sagen, da wünsche ich mir eigentlich echte. Ja, Empowering English Education with Artificial Intelligence, a workshop for integrating AI technologies in the classroom. Ne? Und vor 5 Jahren hast du dir noch gehofft, dass du den Rechner in den Klassenraum integriert bekommst und jetzt hast du da eine KI. Ja, also weiß nicht, Entwicklung und Austausch von Lernsituationen, cyberphysische Systeme, bewährte Methoden und KI-Integration. Ich glaube, cyberphysische Systeme kann sich dann Macher gleich nachher mitnehmen als Begriff. Ja? Also, ich weiß nicht, was das ist. Ich habe da unten in den Text reingeguckt. Absolut Wahnsinn. Künstliche Intelligenz als Möglichkeit, Unterricht effizient vor- und nachzubereiten. Da kommen wir heute noch dran vorbei. Mir wurde mal eine Geschichte kolportiert von einem jungen Lernanwärter, wo sich die Kollegen gefragt haben, warum ist denn der so schlecht? Und dann haben sie herausgefunden, er macht die Unterrichtsvorbereitung, das Material und die Beantwortung aller E-Mails mit ChatGPT und zwar in der Variante, er kippt das da rein, macht Copy-Paste und tut es dann wieder raus. Und dann habe ich so gefragt, ist das ein Quereinsteiger? Und dann meinte die Person, die mir das erzählte, nee. der Mensch hatte eine Ausbildung. Gut, ich meine, ich kenne genug Lehrkräfte, wo du dir wünschen würdest, dass sie wenigstens ChatGPT für den Unterricht benutzen würden. Aber okay. Ja, Prompting für die Unterrichtsvorbereitung mit der neuen ALP-KI. ALP ist die Akademie für Lehrerbildung und Personalführung. Das ist unsere überregionale Lehrerfortbildung hier in Bayern. Daher kommt der Begriff Albtraum, jedenfalls für Lehrer. Ich war letztens auch auf einer Fortbildung zum Thema Seminar. Und KI hat jetzt so dazu geführt, dass alle irgendwie so ein bisschen die Nerven verlieren. Und dann ging es um die Frage, wir schreiben Seminararbeiten. Also Seminararbeit ist im Endeffekt das erste Mal, dass Schülerinnen und Schüler so eine wissenschaftliche Arbeit schreiben. Also eine Art Propädeutikum. Die Menschen im Raum, die jetzt irgendwie universitär arbeiten, denken sich, was, das tun die? Das merken wir nicht. Ja, technisch gesehen tun wir das. Praktisch gesehen bleibt nicht immer was übrig. Und dann steht dann da, in Zeiten von KI. Ich meine, in Zeiten von KI, das klingt so ein bisschen nach Terminator. Ja, aber okay. Ne? Und wir brauchen jetzt neue Aufgabenstellungen, die müssen jetzt auf einmal aktuell regional, experimentell und empirisch sein. Ich bin Englisch- und Politiklehrer. Das ist weder regional, aktuell kriege ich noch hin. Empirisch, das wird schwierig. Ja, weiß ich nicht. Ja, so. Aber das ist jetzt neu und wir brauchen diese neuen Aufgabenstellungen, weil wir haben jetzt KI. Und an der Stelle habe ich mir gedacht, okay, wir müssen kurz darüber reden, was KI ist. Sämtliche Menschen mit Informatik-Hintergrund im Raum, bitte nicht wahnsinnig werden. Ich bin Geisteswissenschaftler, ich mache das nicht so genau. Ja? Kommt bitte nicht im Nachhinein auf mir zu und sagt mir, ich habe das falsch dargestellt. Ich weiß. Ja? Ich komme ja im Nachhinein auch nicht und rede über irgendeine Lautverschiebung mit euch. So. Was ist KI historisch gesehen? Es gibt so den Turing-Test. Turing hat das mal gemacht, das Imitation Game. Das ist der echte Turing-Test. Der echte Turing-Test ist nämlich eigentlich, kann ein Computer mir weismachen, dass er eine Frau ist, ja, und das auf demselben Level, wie ein Mann mir das weismachen muss oder kann und die Personen sind echt. Da ist also noch ein Level dazwischen. Die meisten Leute kennen den Turing-Test eher so als dieses Ding, hinter einer Wand ist ein Computer und wenn die Person, die Sachen zurückbekommt von dem Computer, glaubt, dass das ein Mensch ist, dann hat der Computer den Turing-Test bestanden und ist eine künstliche Intelligenz. Das Problem ist, also ich habe genug mit Menschen zu tun, ich kenne Menschen, die fallen da durch und die stehen vor dir. Also da weißt du auch nicht so ganz, ist das jetzt eine Antwort, die mir wirklich ein Mensch geben würde. Das ist alles schon passiert. Also das ist immer so ein bisschen das Problem. Der echte Turing-Test, den hat tatsächlich noch niemand bestanden, weil es darum geht, dass sich der Computer auch noch anlügen kann. Gut, jetzt haben wir festgestellt, KI kann uns die ganze Zeit anlügen, aber okay. Also was ist es jetzt wirklich? Wir sehen hier dann die Zukunftsimplementation. Spezifische Algorithmen zur Datenbearbeitung und so weiter gibt's auch. Ja? Also das Problem ist schon immer, es wird immer die ganze Zeit von dem nächsten geredet, nämlich Large Language Models, das ist jetzt irgendwie KI. Aber wir haben eigentlich auch noch Algorithmen und es gibt irgendwie Algorithmen, die sind auch irgendwie klar. Ja, und diese Large Language Models, die basieren dann wieder auf künstlichen neuronalen Netzen, die gibt es aber auch ohne Large Language Models. Ne? Wir können uns noch so ein bisschen an die Zeit erinnern. Letztes Jahr, es ist jetzt die Worldwide Developers Konferenz von Apple, letztes Jahr haben sie die ganze Zeit gesagt Machine Learning, ja, dieses Jahr sagen sie die ganze Zeit KI. Im Endeffekt über neuronale Netze habe ich irgendwie schon vor 10, 15 Jahren im Hackerspace Vorträge gehört, also die Idee ist jetzt nicht wirklich neu, ja, aber jetzt ist es in aller Munde, weil wir haben halt diese Large Language Models und wenn jetzt aktuell Leute über KI reden, reden sie eigentlich immer darüber. Ja, also sie reden über ein Google-Feld, das mit dir redet. Auf irgendeine Art. So, LLMs ist jetzt so das, was jetzt in der Schule so groß rumgeht natürlich. Was können die? Die können Text generieren. Kann ich euch verraten, endlos. Ja, nach Vorgaben, das heißt, ich prompte da was rein, in verschiedenen Stilistiken, das funktioniert auch, ja, schreibe mir eine E-Mail wie ein Highschool-Schüler oder so und in klaren Strukturen, wenn man dem sagt, schreib mir einen strukturierten Aufsatz, schreibt das einen strukturierten Aufsatz, kann ich jetzt auch schon mal sagen, so als Englischlehrer ist das total super, weil ich habe sehr oft junge Menschen vor mir stehen, die sagen, ich weiß nicht, wie ich das strukturieren soll. Und dann machst du ChatGPT auf, gibst das ein und sagst, schreib mal einen Aufsatz, so. Und dann denken sie, das kann ich abschreiben, nee, schreib das nicht ab, das kann besser Englisch als du, es hat aber keine Ahnung, was es sagt. Texte zusammenfassen in der Gegenrichtung genau. Was es nicht kann, ist Inhalte verstehen. Da kommen wir nochmal drauf zurück. Also verstehen im menschlichen Sinne, ne? Kognitives Verstehen von Inhalten, das kann es nicht. Inhalte verlässlich, sachrichtig formulieren, ist auch noch schwierig. Ja, wir hatten jetzt eine Unterhaltung irgendwie, es gibt jetzt ChatGPT 4.0, meinte irgendwie die Kollegin, ja, sie hat sich das angeguckt und jetzt hat das die richtigen Quellen und ich dachte, nee, das kannst du nicht mit Sicherheit sagen. Und es kann sich zum Beispiel auch nicht an strukturelle Vorgaben halten. Ich habe nachher Beispiele mit. Das Problem ist so ein bisschen, das ist jetzt eigentlich alles nicht neu. Die Technik dahinter ist, wir kombinieren Wörter und so weiter. Wir haben im Endeffekt eine gewisse Stochastik darüber, welche Wörter irgendwo hinkommen. Und ich habe da ein ganz altes Beispiel mit. Dieses Bild ist aus Gullivers Reisen, Buch 3, die Akademie von Lagardo, weil im 18. Jahrhundert hat sich Gulliver schon darüber lustig gemacht. Und an dieser Akademie, das ist so ein Kommentar über die Naturwissenschaften in der Zeit, stehen dann die Wissenschaftler da und drehen immer an diesen Wörtern und alle vier Wörterkombinationen, die irgendwie zusammenpassen, schreiben sie dann auf, weil sie festgestellt haben, dass oder der Meinung sind, dass wenn wir alle Wörterkombinationen auf der Welt aufschreiben, dann wissen wir ja alles Wissen. Und Swifts Kommentar ist natürlich, ne, also aus der literarischen Sichtweise, das ist jetzt auch Käse, ne? Also du kannst natürlich alle Wörter miteinander kombinieren, das heißt nicht, dass am Ende irgendwas Sinnvolles bei rauskommt. Ja, nur weil ich unendlich viel ja, Begriffe und so weiter alles miteinander kombinieren kann, heißt das nicht, dass das einen Sinngehalt hat. Der Sinngehalt ist gerne mal davon unabhängig. Sprache ist ein Medium. Ja, ob das, was ich erzähle, sinnvoll ist oder nicht, ist eine ganz andere Geschichte. Das ist Gullivers Reisen. Das ist Fiktion. Ja, die größten Sachen, die wir tun, die vermitteln wir alle mit Sprache. Ja, große Kunst, große Kultur und so weiter, die sind alle nicht echt. Ja, oder, weiß ich nicht, ist Luke Skywalker schon mal irgendwie tatsächlich irgendwo vorbeigeflogen? Na, natürlich nicht, ne? Also, ja, und diese ganze Geschichte, also diese ganze Vermittlung, das funktioniert mit Sprache, aber das heißt nicht, dass da hinten eine Realität dahinter steht. Das ist dann der Unterschied zwischen Wissenschaft im Endeffekt, ja, oder Wissenschaftlichkeit oder dem, was ich mache, nämlich Bildung auf irgendeine Art. Und einfach nur Fiktion. Und da ist aus meiner Sicht die große Verwechslung, nämlich, dass diese ganzen GPTs, diese ganzen LLMs sehr, sehr gut, stilistisch gut Text produzieren können und Menschen das dann verwechseln damit, dass dieser Text auch automatischen Gehalt haben muss. Weil wir uns von der Stilistik blenden lassen. Ich habe hier einen Wikipedia-Artikel zum sogenannten Sokal Hoax. Das ist so einer dieser großen Fälle gewesen, wo das so in der Wissenschaft so durcheinander ging. Herr Sokal ist Physiker und hat dann in so postmoderne kulturwissenschaftliche Magazine im Endeffekt Artikel eingeschleust, die halt klangen, wie so ein Artikel klingt, wenn man ihn in ein postmodernes kulturwissenschaftliches Magazin schreibt. Ne? Also ich habe in der Zeit studiert, das ist so ein bestimmter Stil und so weiter. Und wenn du das geschrieben hast, haben das alle Leute geglaubt. Und er hat dann halt mehrere Artikel da hineingetan und die wurden auch veröffentlicht und so weiter. Und ist er hingegangen und hat gesagt, das ist alles Quatsch. Ja, warum? Weil die Stilistik reicht an bestimmten Stellen. Das wissen wir bis heute. Das ist also zumindest in meinem Bereich, so in Philosophie- und Soziologiebereich und so, da hast du das halt. Wenn du schlau klingst, ja, wenn du viele Fremdwörter und so weiter benutzt und das Publikum beeindrucken kannst, dann musst du nicht unbedingt ein Gehalt haben. Es gibt Leute, die sind im Fernsehen mit solchen Strategien. Ja,
Gehalt kriegen die schon.
Nee, das sind Honorare. Ja. So, also Text kann Informationen tragen, muss aber nicht, und Stilistik ist kein Hinweis auf Richtigkeit. Ja, also mir wurde dieses Jahr eine Seminararbeit abgegeben, die war formal komplett richtig, inhaltlich kompletter Käse, aber wenn ihr euch nicht mit fantastischer Literatur des frühen 20. Jahrhunderts auskennt und den entsprechenden kulturwissenschaftlichen Hintersachen, hätte ich euch das geben können, ihr hättet so, ach, das ist ja ganz nett. Ja, ich habe das dann gelesen und habe mir gedacht, oh, das ist eine 5. Und das ist dann der Unterschied. Das heißt also, das Wissen ist unabhängig vom Text. Und deswegen haben wir dann in der Schule Probleme mit KI. Weil unheimlich viele Fächer, gerade die nicht MINT sind, ja, funktionieren über produzierten Text. Hier so mein Fach, Englisch. Ne, schreiben dann Leute Texte. Keine Sorge, da wissen wir vorher, dass die kein Gehalt haben. Deutsch ist schon ein bisschen schwieriger. Ja. Aber du produzierst heute Texte. Mittlerweile produzierst du selbst in MINT-Texten. Also selbst wenn man heutzutage in so ein Physik-Abi oder so guckt, da stellt man sich auch so, ist das jetzt noch Physik oder ist das jetzt irgendwas anderes? Weil da müssen Leute auf einmal Texte formulieren und Dinge analysieren. Und das machen wir halt alles mit Schrift und Sprache und im Zweifel auch in einem bestimmten Duktus. So, das heißt, wir haben Leistungsnachweise, wir haben Wissensvermittlung, das läuft alles über Text, 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 Text. Ha, scheiße, ne? Jetzt können wir Text einfach generieren. Ja, das heißt, ich habe jetzt auf einmal die Möglichkeit, unheimlich viel Text, der stilistisch gut aussieht, zu generieren. Und das ist jetzt das Problem, was wir im Schulsystem haben. Deswegen haben wir auf einmal so viele Fortbildungen. Aber muss man dann dazu sagen, ne? Das ist ja nicht meine Aufgabe. Meine Aufgabe ist, Kompetenzen anlegen. Und die Kompetenzen stehen aber davor. Das heißt also, um ein Englischaufsatz zum Beispiel zu schreiben, um in Deutsch eine Erörterung zu schreiben, brauche ich eine bestimmte Kompetenz. Und das ist eine kognitive Kompetenz, gar nicht so sehr eine sprachliche Kompetenz. Ja, die brauchen wir auch ein bisschen, damit man so hübsche Fremdwörter einbauen kann und vielleicht auch mal einen Nebensatz richtig macht. Aber technisch gesehen ist die Sprache gar nicht das Wichtige. Also wenn du jetzt einen Englischaufsatz machst, wie gesagt, ich habe nachher ein Beispiel mit, die kognitive Kompetenz ist das Wichtige. Das Sortieren von Texten. Meine Erfahrung aktuell ist, dass das Schülerinnen und Schülern doch immer schwerer fällt. Also, dass sie dann immer mehr dastehen und halt sagen, wie mache ich das? Also, wie mache ich jetzt ein Argument und so? Und das ist unheimlich schwer zu üben. Wie füge ich ein Argument zusammen? Das funktioniert eigentlich bis heute so im Schulbereich damit, dass du hingehst und dass du dann sagst, okay, schreib das mal und dann lesen wir uns das gemeinsam durch, weil wenn ich dir das vorlese, wenn ich dir das zurückformuliere, mache ich was falsch? Okay. Dann, was denn?
Ich darf weiterreden,
okay. Haben wir schön die Verantwortung, super. Also wenn du dich gemeinsam hinsetzt und das durchsprichst, dann passiert im Endeffekt was zwischen dem Lehrer und dem Schüler, nämlich Erkenntnisgewinn. Also warum passt denn mein Einleitungssatz nicht zu meiner These? Warum passt denn mein erstes Argument da nicht da rein? Ja, das kriege ich eigentlich nur mit, wenn mir mein eigener Text zurückgespiegelt wird. Dabei hilft mir KI überhaupt nicht, weil die macht das entweder perfekt oder die macht Quatsch. So, jetzt habe ich hier schon, das wäre jetzt alles gar nicht so schwer. Nee, es ist eine Struktur. Muster sind, also es ist mehr als nur ein Muster. Du musst im Endeffekt jedes Mal die Inhalte neu bewerten und sie neu zuordnen. Ich kann dir im Endeffekt mit denselben Quellen unterschiedliche Aufgabenstellungen geben und dann ändert sich die Bewertung der Quellen.
Naja, aber das, was du beschreibst, ist ja auch ein Algorithmus, den man in IT nachbilden kann. Also da
Könnte man nachbilden, wenn er deterministisch ist. Ich bezweifle, dass er deterministisch ist. Aber das ist ein Streit, den führen dann so Leute wie ich mit den ganzen KI-Leuten, die sagen, ja, das ist ja alles deterministisch, das muss man doch nachbauen. Und dann stellst du dir fest, nee. Ja? Also komischerweise geht es halt leider noch nicht. So, wie gesagt, das Problem ist dann, naja, wenn die Leute jetzt immer mehr Texte generieren, dann ist es ja eigentlich kein Problem, weil ich habe ja Kriterien, und fertig, oder? Okay, ich habe euch mal ein Kriterienschema mitgebracht. Das ist das offizielle Kriterienschema für Englisch. Wir gucken uns das mal kurz an. Das ist jetzt auch so einfach mal so humoristisch wertvoll. Also ne? Nur so eine Sache. Ich habe vor 15 Jahren am Gymnasium mein Referendariat gemacht. Da gab es sowas am Gymnasium nicht. Da wurden Aufsätze bewertet, indem die Lehrkraft so 3 Handreichungen bekommen hat. Und ansonsten war das nach Gefühl. Ich habe mittlerweile so eine Tabelle, die dann halt im Endeffekt sagt, so, wir sehen es hier unten, der dicke Strich ist die 4, ja, das ist also so unterhälftig, oberhälftig. Wenn ihr euch das genau anguckt, stellt ihr auch fest, alles was unterhälftig ist, ist im Endeffekt so ein Fall von, warum bist du überhaupt in der 12. Klasse an der beruflichen Oberschule? Ja, also bei der Sprache steht dann so, zügiges Lesen und Verstehen nicht gewährleistet. Da kann ich jetzt so aus der Praxis sagen, findest du vielleicht eine Arbeit alle 3 Jahre, ja, also eine Person alle 3 Jahre, die wirklich auf dem Niveau schlechtes Englisch produziert, weil normalerweise kommen die dann nicht bis zum Fachabitur. Ja, aber da stehen dann sowas wie systematische Fehler, das sind Fehler, die kommen immer wieder vor, der Klassiker ist Drittpersonen-S, ja, das S muss mit, jeder bayerische Schüler kennt den Spruch, keiner kennt die fucking Regel, ja, sinnstörende Fehler, ja, solche Sachen. Das ist dann das und es geht dann halt hoch bis perfekt. Und beim Inhalt, und das ist jetzt eigentlich das, worauf ich ein bisschen hinaus wollte, steht dann sowas wie ausschließlich relevante, tiefergehende Ausführungen mit durchgehender Konkretisierung, unterstützende Details, also Gewäsch. Ne? Und hier unten steht dann irgendwie, naja, es ist irgendwie halbwegs strukturiert. Das härteste Kriterium im Inhalt ist tatsächlich die Strukturierung und die logische Aufbau des Textes. Der Rest ist gar nicht so. Jetzt ist das hier noch ein materialgestützter Aufsatz. Das heißt, das zweite harte Kriterium ist, wie gut wird das Material ausgewertet? Also wie gut ist der kognitive Prozess da? Ansonsten haben wir nicht viel. Ja, also wenn es dann darum heißt, wenn ich jetzt nicht die Struktur des Textes und vor allen Dingen dieses Material habe, dann ist das Ding vorbei, weil das kann ich mir tatsächlich mit einem GPT super generieren. Insbesondere, wenn ich keinen Anspruch an die Tiefe des Arguments habe, also wenn ich einfach so mir so denke, so ein bisschen so, ne, hier so Freitagabend Fernsehphilosophie geblubber oder so schön 300 Wörter geblubber über irgendein Thema, ein bisschen flach. Wenn du dich davon als Lehrkraft dann überzeugen lässt, wenn du nicht irgendwie eine Stichhaltigkeit der Argumente erwartest, dann hat halt die KI gewonnen. Aber das ist dann halt auch die Sache. Also eigentlich ist meine Aufgabe, den Leuten diese Kompetenzen ja beizubringen. Das heißt also, in der Lage zu sein, das tiefe Argument führen zu können. Über Themen nachzudenken und dann ein Argument zu machen. Ich habe euch hier was mitgebracht, das ist total deutlich. Das ist der bayerische Kompetenzbegriff. Wir sind hier in Bayern, wir haben einen eigenen Kompetenzbegriff. Die Geschichte davon ist ganz einfach. Es gibt so einen allgemeinen Kompetenzbegriff und da steht das Wort Wissen nicht mit drin. Und weil das Kultusministerium so ein bisschen, sie mögen schon Wissen. Ne, wer jetzt irgendwie an einer bayerischen Schule war, hat vielleicht festgestellt, es geht schon um Wissen. Muss damit nichts anfangen können, ne? Aber so Montag in der 3. Stunde mal bei der Abfrage, was Wissen, das ist wichtig. Was das bedeutet, komplett andere Geschichte, weil für Bedeutung haben wir hier die CSU. Und das brauchen wir also nicht. Ne, so, und kompetent ist also eine Person, wenn sie bereit ist, neue Aufgaben, Problemstellungen zu lösen. Den Teil fand ich immer gut, weil da falle ich dann raus, dann bin ich inkompetent, ich bin generell nicht dazu bereit. Ja? Und dieses auch kann, okay. Und hierbei muss sie dann Wissen und Fähigkeiten erfolgreich abrufen, vor dem Hintergrund von Werthaltung reflektieren, soweit beantwortlich einsetzen. Ich weiß nicht, warum da Werte drinstehen, ja. Aber ist okay. So, wenn wir das machen wollen in der Schule, brauchen wir unheimlich viele Dinge, die nichts mit Technik zu tun haben. Im Endeffekt brauche ich strukturierte Aufgabenstellungen, die das langsam aufbauen. Ich brauche eine offene Lernumgebung. Jetzt alle Menschen, die schon mal an der Bayerischen Schule waren, offene Lernumgebung. Ja. Ich meine, bei Corona hatten wir das, da waren die Türen offen. Ja. Und wir brauchen jede Menge Zeit. Und am besten brauchen wir eigentlich Lernumgebungen, die multivariat sind und wo wir jede Menge Zeit haben, wo wir nicht nach 45 Minuten die Glocke klingelt und so weiter. Ja, da, ja, da, ja, da, ja, da, ja, da. Ihr kennt das alle. Ich trage das jetzt nicht vor, das ist ein anderer Vortrag. So, aber da gibt es ja jetzt auch Hoffnung. Und wir drehen das jetzt einfach um, weil jetzt haben wir ja sexy KI-Unterricht. Ja. Und ja, ich habe einen Meme-Generator gefunden. Und wenn du als Lehrer einen Meme-Generator benutzt, dann muss das da rein, damit du jung wirkst. Ne? Ich bin jetzt über 40, musst du Memes benutzen. Du musst natürlich Memes benutzen, die dich selber datieren. Ne? Also es ist ganz wichtig, dann am Ende noch eine kleine Neon-Kette reinzutun, damit die Schülerschaft dich danach fragt, was ist denn das Tier? Aber gut. Also wir haben verschiedene Sachen, wie wir jetzt KI im Unterricht einsetzen. Wir gucken jetzt also von der anderen Seite, kann uns das helfen bei dieser ganzen Kompetenzanlegung? Und da gibt es die guten Sachen. Wir können zum Beispiel Texte technisch bearbeiten. Ganz vorne dabei DeepL-Write. DeepL-Write ist eine tolle Sache. DeepL-Write hilft Menschen, Texte besser zu schreiben. Und vor allen Dingen sagt DeepL-Write, was es besser macht. Halte ich als Englischlehrer für absolut geil, finde ich auch als Deutschlehrer gut und so weiter. Man kann Texte umformulieren. Ja? Man kann das Leuten mal zeigen und das ist dann auch eher in der Unterrichtsübungssituation sagen, okay, du hast jetzt diesen Text in einem sehr rudimentären, leicht Discord-ähnlichen Englisch geschrieben. Wie wäre es denn, wenn wir das jetzt mal in eine Sprache verpacken, die ein bisschen wissenschaftlicher, ein bisschen formaler und so weiter ist? Ne? Das ist vollkommen okay. Outlines zu erstellen geht auch noch, wobei die meisten Outlines, die so LLMs produzieren, dann, die hören immer nicht auf zu generieren und dann hast du am Ende so tausend Seiten. Ja? Oder Transkripte von Videos und Audios verfassen. Also meine Podcasts zum Beispiel haben mittlerweile alle irgendwie Whisper AI Audio-Transkripte. Das ist einfach eine Frage von Barrierefreiheit. Es ist auch für Schülerinnen und Schüler natürlich netter, wenn man irgendwie mal ein YouTube-Video dort reinklopft, ja, oder denen ein YouTube-Video zeigt, zu sagen, hier hast du auch noch ein Transkript. Ne? Das sind alles gute Sachen, die wir auch in der Schule problemlos verwenden können. Schlechte Beispiele. Das ist aus einer Fortbildung. Ich darf nicht sagen, über welche. Ich habe auch da die Namen geschwärzt. Das hat eine Lehrkraft in ChatGPT rein. Man kann auch sehen, das war kompetent. Da ist was markiert. Ne? Also zu ChatGPT zu sagen, du bist eine Lehrkraft an einer bayerischen Berufsoberschule. Das weiß danach, was das bedeutet. Ne? Ich mache das jetzt 15 Jahre. Ich habe es bis heute nicht begriffen, was ich da mache. Aber die KI weiß das. Und dann sind da so Angaben drin wie, ja, generiere mir doch mal Themen für eine Seminararbeit, die mindestens 15 Seiten hat. Das weiß ich vorher beim Thema. Also als Lehrer weiß ich das meistens auch nicht beim Thema. Meistens gehst du hin, du kriegst einen Themenvorschlag und dann sagst du, können wir das hinten noch konkretisieren? Ja, können wir das hinten noch ein bisschen kleiner machen? Wollen Sie nicht vielleicht nicht über die komplette englische Literaturgeschichte schreiben, sondern vielleicht nur über das 19. Jahrhundert? Oder vielleicht nur über ein Buch oder so? Aber GPT kann das und da kommen dann noch tolle Sachen raus. Hier unser Thema war volkstümliche Geschichte in Mittelfranken. Ne, Sie sehen, das ist aus demselben Ding, was ich vorhin hatte, Lokalbezug. Und wir wissen ja, niemand versteht Mittelfranken besser als ChatGPT. Ja, Tradition, Bräuche und Lebensweise und dann hast du sowas wie Entwicklung von Volkstänzen in Mittelfranken, eine kulturelle Analyse. Und das wurde mir in dieser Fortbildung angeboten mit, das kann Ihnen helfen, Themen zu finden. Jetzt unter uns, ne? Wenn ich als Lehrkraft das brauche, um ein Thema zu finden, in meinem Fachbereich, dann nehme ich die Cornflakes-Tüte, ne, die Cornflakes-Packung, in der man mir mein Staatsexamen gegeben hat und wirfe sie mit diesem Staatsexamen in einen Schredder und schule um. Egal auf was. Also, du bist ein Profi, du brauchst das eigentlich nicht. Ne? Bedeutung von Volksfesten und Brauchtümern. Kollegin habe ich das gezeigt, die hat gesagt, sie hat es nachgeguckt, für das erste Thema gibt es keine Literatur. Schickst du halt deine Schüler dann mal einfach mit los. Ne? Das können sie ja benutzen. Und die Aussage dann ist auch immer so bei dem Zeug, ja, das ist doch ein guter Startpunkt für eine Recherche. Ich wusste nicht, dass meine Aufgabe ist, meine Schülerinnen und Schüler in der Bamberger Uni-Bibliothek auf eine Schnitzeljagd zu schicken, die kein Ziel hat. Aber ist okay. Ja? Also sprich, was ist hier das Problem? Die Person, die das eingegeben hat, geht davon aus, der Computer versteht mich. Der Computer versteht dich nicht. Ja, der Computer versteht wahrscheinlich nicht mal sich selber. So, und dann geht man davon aus, dass die Ergebnisse von diesen Prompts auch tatsächlich das tun, was man ihm gesagt hat. Und da kann man erkennen, ne, das war jetzt eine Fortbildung, die, wir sind da jetzt voll drin. Ich habe vorne euch die Fortbildungsliste gezeigt. Du kriegst heißt enthusiastische Lehrkräfte, die vollkommen die Maschine mit dem Menschen verwechseln, weil sie halt denken, ja, die generiert ja Text, das ist doch das richtige Stil und das kann mir helfen. Ja, und wenn ich dann als Satz immer hinterher gucke, ja, das musst du dann nochmal selber beurteilen, ist sehr schnell meine Antwort. Wenn ich das selber nochmal beurteilen muss, warum mache ich mir den Aufwand, warum frage ich das Ding, weil die Themen kriege ich auch so zusammen. Richtig toll wird es dann, wenn man noch so Vorschläge kriegt, wie zum Beispiel Slides-GPT. Also wenn ihr irgendwann mal bei der PowerPoint-Karaoke euch die Themen ausgehen, empfehle ich euch Slides-GPT. Da gibt man oben ein Thema ein, das generiert ein komplettes Slides-Deck. Dieses Slides-Deck ist Traditional Costumes in Oberfranken. Das sieht nur ganz zufällig wie der Karneval in Köln aus. Ja, und da stehen dann daneben Dirndl und Lederhosen und so weiter und selbst das stimmt nicht, ja. Und unten drunter sind sogar Moderatoren-Notizen, was du dann dazu sagen sollst. Das wurde mir übrigens auch in derselben Fortbildung angeboten mit dem Hinweis, das ist doch ein guter Startpunkt. Nee, ist kein guter Startpunkt, ich kenne meine Schülerschaft, ne? Die halten das dann. Wir hatten auch schon Menschen, die haben die Stupipedia einfach mal vorgelesen in Präsentationen, das geht alles. Ja, und vergessen, ich hatte irgendwann mal sehr früh jemanden, der hat mal einen Vortrag auf Englisch über Wasserpfeifen gehalten, ne? Also Hookahs oder Shishas. Ja, im Englischen ist der Begriff eigentlich Hookah. Und die Person war das jetzt Englisch nicht wirklich mächtig. Dann habe ich so einen schönen Zettel bekommen als Handout, stand drüber The Water Pipe. Ist okay, ja. So. Das hast
du bei Studis aber auch. Du brauchst gar nicht auf Schüler gehen, Studierende kriegen das auch hin.
Ja, natürlich, weil wir die vorbereiten. Ja? Das ist ja, technisch gesehen, ich bin ja die Vorfeldorganisation der Universität. Ja? In ein paar Wochen ist bei uns Zeugnisübergabe, das ist eine Hochschulreife. Sagen wir es mal so, es gibt eine kleine, aber immer vorhandene Zahl von Leuten, die kriegt die nur, damit sie nicht mehr unser Problem sind. Ja? So. Ist so. Und dann muss man auch mal denken, welche Kriterien haben wir eigentlich, um diese Hochschulreifen zu vergeben und so weiter. So, ja. Das Interessante hierbei ist, wenn ich das jetzt einer Schülerin oder einem Schüler in die Hand gebe und sage, das ist doch ein guter Start für dein Thema. Der Aufwand, aus diesem Ding eine anständige Präsentation zu machen, ist endlos hoch. Du musst dein Thema verstanden haben, dass du eigentlich damit abkürzen wolltest. Du musst verstehen, wo die Bilder her sind. Du musst die Präsentation neu schreiben. Du musst alles neu machen. Also ich kenne meine Schülerschaft, die ist dazu zu faul, die machen das gleich selber. Ja, also das ist dann die Sache, aber das wird einem jetzt halt alles angeboten. Ich hatte auch noch, das habe ich jetzt gar nicht mit, ein wunderschönes Tool, das macht mit ChatGPT für dich Mindmaps. Und da stehen dann so an den Außenbereichen der Mindmap so tolle Sachen auf dem Intelligenzniveau von nachts ist dunkel. Ja, so Menschen reden gerne miteinander, stand da irgendwie und sowas. Und ich dachte mir, okay, das wurde mir auch so angeboten, das ist ein guter Startpunkt. Und Mindmap soll eigentlich dein Gehirn sortieren. Also sprich, das hilft uns nicht beim Kompetenzaufbau. Was uns beim Kompetenzaufbau hilft, ist, wenn ich Strukturen sichtbar machen kann. Dafür sind LLMs bei Sprache auch gut. Sage ich ja gar nicht. So. Das heißt, wir haben hier so ein bisschen so einen Widerspruch zwischen Kompetenzaufbau und Technologie und aktuell rennen wir jetzt alle Richtung Technologie, weil die ist neu und irgendwie haben wir auch so ein bisschen das Problem, dass wir uns als Schulsystem ja immer vorwerfen lassen müssen, dass wir technikfern sind, ja, dass das alles nicht schnell genug geht und deswegen machen wir es diesmal schnell und zwar an der Stelle, wo es vielleicht nicht schlau ist. Eine lustige Sache, ich weiß nicht, ich habe dieses Jahr die PISA-Ergebnisse gehört. Deutschland war bei PISA wieder schlecht, das ist vollkommen okay. Wir sind das gewohnt. Aber es war interessant, Finnland und Schweden waren auch schlechter. Und die Reaktion von Finnland und Schweden war, dass Finnland und Schweden gesagt haben, sie schaffen digitalen Unterricht in der Grundschule wieder ab, damit die Schülerinnen und Schüler wieder lernen, den kognitiven Prozess benutzen. Ich habe dann einen Podcast zu PISA gehört, wo deutsche Bildungsjournalisten gesagt haben, ha, 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 Da sind ja die, ja, wir haben ja immer noch nicht WLAN an der Schule. Also wir sind schon wieder hinter der Welle. Ne? Also die Frage, inwiefern tatsächlich die kognitive Arbeit überhaupt mit Technik geht, die mir die Arbeit abnimmt, ist die nächste Sache. Alle technischen Mittel, die mir dabei helfen, meine kognitive Arbeit besser zu organisieren, sind unheimlich gut. Hier diese Geräte, Computer, vollkommen okay. Wenn du möchtest, unbedingt ein iPad. Ja? Wenn du möchtest, irgendwie irgendeine andere Sache. Wenn Technik dir dabei helfen kann, Strukturen sichtbar zu machen, einen Überblick zu behalten und so weiter, ist das total super. Wenn nicht, haben wir ein Problem. So, wie legen wir jetzt Kompetenzen eigentlich so in Menschen an? Das erste ist, die Aufgabe muss angemessen sein. Je kleiner das Kind, desto kleinschrittiger im Endeffekt. Ne? Kannst jetzt nicht in die erste Klasse gehen und sagen, na Kinder, hier Quanten, hier so Quantenverschränkungen. Wobei auf der anderen Seite, im Zweifel verstehen die das, ne? Weiß man noch nicht. Es muss kleinschrittig genug sein, es muss angemessen sein, es muss relevant sein. Relevante Aufgabenstellung ist mittlerweile ein Riesenproblem. Man hat sich irgendwann dazu entschieden, Situationen zu erfinden. Und diese Situationen sind halt alle fake. Also ich habe irgendwie 3-4 Jahre lang Abitur abgenommen. Da stand dann immer drin, du bist Intern in einem internationalen englischsprachigen Magazin. Und die einzige realistische Anwendung ist, du sitzt in einer Fachabiturprüfung und musst den Quatsch schreiben. Ja, also man könnte da auch ehrlich sein. Und wenn man das dann macht, dann muss am Ende aber auch ein echtes Produkt und so weiter rauskommen. Ja, das heißt, wir haben hier so eine Künstlichkeit drin in diesen Aufgaben aktuell, die ist totaler Quatsch. Wir könnten natürlich auch echte Sachbezogenheit haben, aber ihr erinnert euch an die Folie mit der Zeit, ne, und mit der Komplexität und so. Und dann müssten wir ja echte komplexe Aufgaben in einer echten Welt machen. Und das ist ja ganz schlimm, weil da kannst du keine Stunden abrechnen. Ja. Der Witz ist, hierbei kann mir eigentlich zumindest KI im großen Teil nicht helfen. Weil das sind alles Sachen, die finden im Endeffekt entweder in Kommunikation zwischen dem, ja, der Schülerschaft und der Welt statt oder zwischen der Schülerschaft und mir über die Welt. Das sind aber eigentlich alles Sachen, für die ich nichts brauche, was einen Text generiert. Wenn ich dann hinten ein Produkt produziere, ja, wo dann ich dann sage, irgendwie, okay, du sollst das irgendwie in eine Textform bringen, schreibe ein Protokoll oder so. Und das Protokoll hat sprachliche Probleme. Okay, dann nimmst du DeepL. Oder du möchtest vielleicht nochmal das Protokoll irgendwie kürzen, weil du irgendwie noch nicht weißt, wie ist der Stil so. Okay, dann kannst du ein LLM verwenden. Aber ansonsten, die echten Kompetenzen, die ich davor brauche, um überhaupt in das Protokoll das Richtige reinzuschreiben, das ist alles immer noch Handarbeit. Und das Problem hier dran ist jetzt tatsächlich, wir kommen in so eine Welt, wo dann die Leute sagen, ja, ich kann doch das alles mit KI machen. Das kann doch die KI alles. Nein, das kann die KI nicht. Und es ist unheimlich gefährlich, auf die Idee zu kommen, das abzukürzen und der Schülerschaft zu erzählen, dass sie das abkürzen können. Weil, naja, wir denken jetzt mal kurz, ihr fangt schon mal damit an, wir denken jetzt kurz darüber nach, was passiert, wenn wir einer kompletten Bildungskohorte 10 Jahre lang sagen, du musst es nicht verstehen, das macht doch die KI. Ja? Aber wir gucken uns mal Beispiele an. Ich habe nämlich Beispiele mitgebracht. Das hier ist ein Beispiel für materialgestützten Aufsatz in Englisch. Das ist ein sehr altes Beispiel. Heutzutage sieht das im Abi anders aus. Was muss ich dafür alles als Person können? Also wenn wir es jetzt hoch aufhängen, Spoiler, ist es nicht so schlimm, ja. Das schreibst du in entdeckten labidaren Aufsatz. Ist auch total super. Das ist jetzt noch die Angabe. Da steht oben drin, dass du einen Artikel schreiben sollst mit der Überschrift, und die Überschrift ist vorgegeben, was ich immer total geil fand. Die Überschriften waren dann immer vorgegeben, weil der Schüler und die Schülerin ist nicht in der Lage, diese Überschrift zu schreiben. Ja, Food for Thought, Fast Food Waste and Feed the Planet. Und dann habe ich hier eine deutsche Statistik, ein weirdes englisches Bild und ein sinnloses Zitat. Also es geht, es ist Mahatma Gandhi irgendwie so. Und aus diesem Gandhi-Zitat, diesem Bild, dieser Statistik, die ich nicht verstehe, und diesem weirden Bild, muss ich jetzt einen Aufsatz schreiben. Und ich habe euch vorhin ja die Korrektur, dieses Kriterienschema gezeigt. Diese Materialien muss ich verwenden. Kann ich dazu sagen, das haben wir nie geschrieben, weil das ist unmenschlich, weil da nimmst du dir das Gehirn raus, bevor du irgendwas geschrieben hast, was intelligent ist. Aber so sehen diese Aufgaben auf. Was muss ich dafür also können? Ich muss Datenanalyse eigentlich können, ich muss Textanalyse können, ich muss dann den Text strukturieren können und in Englisch brauche ich natürlich noch eine sprachliche Kompetenz. Realität sieht dann so ein bisschen anders aus. Ja. Die sehr guten und die sehr schlechten SchülerInnen haben da ein Riesenproblem mit. Die sehr schlechten verstehen die Quellen nicht und schreiben dann irgendwas und die sehr guten werden die ganze Zeit von den Quellen inhaltlich aufgehalten. Ja, und schreiben dir dann so oben so einen Absatz hin, wo die ganzen Quellen drin sind und unten ein intelligentes Argument. Ja, Man braucht es nicht, das ist auch unter anderem dadurch entstanden, dass die Lehrkräfte sich beschwert haben, die englischen Lehrkräfte haben sich beschwert, dass bei freien Aufsätzen, die wir früher hatten, die Schülerinnen und Schüler ja, zu politischen und gesellschaftlichen Themen immer nur so flachen Scheiß geschrieben haben. Da stand ich dann ja als Politiklehrer so da und habe mir gedacht, tja, Kinders, wer könnte denen dabei helfen? Wer hat mir denn die Stunden gekürzt? Aber okay, kein Problem. So, interessant ist, ich habe die Angabe nun mal, und die Angabe sagt, schreibe einen Artikel, die habe ich in ChatGPT 4.0 reingeschmissen, also aktuellste Variante. Ich meine, wir haben Menschen im Raum, die können das, das Ding soll technisch gesehen Essay produzieren, ist das ein Essay? Also erfüllt es die, ja, rein von der Struktur, wir müssen nicht auf den Text gucken, der Text ist gar nicht so schlecht. Erfüllt das das Kriterium eines Essays? Nein, es hat Zwischenüberschriften und es hat Punkte. Ja, das ist ein Research, vielleicht ein Research Paper, aber in einem Research Paper willst du das auch nicht haben. Diese Zwischenüberschriften gehören darauf und so weiter. Aber steht oben drin, es ist ein Artikel. Ja, auch ein Artikel in der Zeitschrift sieht so nicht aus. Weil wenn, dann ist das ein Kästchen. Ich habe die nächsten zwei Seiten, die das Ding hat, weggekürzt. Im Endeffekt, was ChatGPT tatsächlich gemacht hat, ist, es ist da hingegangen, hat diese zwei einleitenden Absätze geschrieben und hat dann angefangen, Listen zu schreiben. Das ist nie richtig. Das ist bei der Aufgabenstellung schlicht und ergreifend nicht richtig. Aber das zu wissen, und das zu wissen, dass das Quatsch ist wiederum, das musst du erstmal irgendwie gelernt haben und das wäre dann ja meine Aufgabe. Ja? Aus diesem Text wiederum einen englischsprachigen, zusammenhängenden, gut strukturierten Aufsatz zu machen im Fließtext ist viel, viel anstrengender, als wenn du es einfach selber schreibst. Und gleichzeitig lernt die Schülerschaft dabei gar nichts, außer dass man unheimlich viel Aufwand hat. Ich habe noch ein Beispiel dabei. Was passiert, wenn man sagt, generiere mir eine Gliederung. Ich habe hier ein Thema, das ist so, wir haben so Fachreferate, ich habe das Thema genommen, wie hat sich die Darstellung der Cannabis-Legalisierung in den Medien geändert? Hat sich ja geändert, ne? Wir hatten jetzt irgendwie bis vor ungefähr anderthalb Jahren, um Gottes Willen, und danach so, oh, ist doch geil. Ja? Und mir wurden drei Bildschirmseiten Gliederung ausgeliefert. Das Referat zu dem Thema ist offiziell 20 Minuten lang. Jeder Gliederungspunkt hat zwei Untergliederungspunkte und der Brecher ist, die Einleitung hat zwei Untereinleitungspunkte. Das ist immer falsch. So, und das wird dir dann jetzt als Lehrkraft in die Hand gegeben und den Schülerinnen und Schülern sollen wir das in die Hand geben mit dem Satz, das ist doch ein guter Ausgangspunkt. Es ist kein guter Ausgangspunkt. Es ist das schlechteste Beispiel, was du Menschen geben kannst. Und es zeigt halt genau die Dinge, die ich eigentlich in einem 18-jährigen Menschen, dem ich eine Hochschulzugangsberechtigung geben möchte, nicht. Nämlich geistige Schärfe, ja, klare Argumentation und so weiter. Diese Verbosity, das ist total scheußlich. Ja, wenn du so Vorträge, also an der Uni hast du das ja hin und wieder, ne, dass dann so Leute ihre ganze Research zeigen wollen und du dann 45 Minuten oder auch mal 90 Minuten im Hauptseminar sitzt und dir denkst, was mache ich hier? Ja? Oder dich auch fragst, was macht der da? Ne? Das wechselt sich dann ab. Habe ich an der Schule auch manchmal. Und das hier ist die Struktur dazu. Aber die wird dir dann so gegeben, es wird dir gesagt, das ist doch ein guter Anfangspunkt. Der gute Anfangspunkt ist dann also, dass mein neuer Skill als Schülerin oder Schüler sein soll, dass ich aus ganz viel Blödsinn das Richtige raussortieren soll. Und jetzt komme ich wieder auf meine Ursprungssache mit den Kompetenzen. Die Kompetenz dafür muss ich ja vorher haben. Wenn wir jetzt aber nur KI-gestützten Unterricht machen und sagen, wir machen das, wir zeigen das der Schülerschaft unheimlich früh, ja, was lernt die nicht? Richtig, das mal selber zu machen und die Unterscheidung zu machen. Weil das ist ja wiederum eine Aufgabe, die, wie zum Beispiel Textgenerierung und so weiter und so fort, eigentlich im Kopf der Person passiert, die ich selber machen muss. Ich muss mir selber die Themen herbei recherchieren. Ich muss selber mir die Frage stellen, wie strukturiere ich das? Weil da hilft es mir nicht, wenn mir das jemand vorgibt und es hilft mir noch weniger, wenn mir eine schlechte Vorgabe gemacht wird und dann davon ausgegangen wird, dass ich die Kompetenz haben soll, diese schlechte Vorgabe eigenständig irgendwie zu reduzieren. Denn das ist viel, viel schwieriger. Ja, also wer mal einen größeren Text von euch geschrieben hat, kennt das. Kürzen ist das Schlimmste. Ja, weil du, erstens hast du das Gefühl, das ist alles wichtig und zweitens, wenn du es hättest kürzer schreiben können, hättest du es wahrscheinlich gemacht. Es ist also eine der schwierigsten Aufgaben. Und dann so eine Gliederung zu bekommen und die dann irgendwie kürzen zu können, ist unheimlich schwer. Wir sehen das dann aber immer wieder. Und natürlich bedient das auch noch einen Mythos, den ich gerade bei unserer Schülerschaft immer wieder gerne sehe, nämlich den Mythos, dass viel Quatsch zu produzieren automatisch eine bessere Note gibt. Und es gibt Teile in diesem Schulsystem, die funktionieren so. Ja, da wird das belohnt. Aber das sollte man nicht belohnen, sondern man sollte geistige Schärfe belohnen. Besonders fragwürdig finde ich im Übrigen dann am Ende, wenn das für Bewertung eingesetzt wird, das ist Fiete. Fiete geht jetzt so unter uns Lehrern rum. Das ist im Endeffekt LLM-basiert und du gibst eine Aufgabe vor und dann gibst du Kriterien vor. Ja, wir hatten vorhin schon so die Diskussion, dass mir dann gesagt wurde, ja, ihr Geisteswissenschaftler habt ja unheimlich weiche Kriterien. Und ich meinte, ja, willkommen, das ist mein Fach. Ja, das ist auch vollkommen okay. Für Mathelehrer ist das jetzt nichts. Ja, aber im Endeffekt hast du dann eine Bewertung des Textes anhand von Kriterien, die die Lehrkraft eingibt. Und die Lehrkraft gibt da auch nur Text ein. Also sprich, ich habe ein LLM, das von mir so eine Kriterienvorgabe kriegt, und ich habe eine KI oder so. Es ist nicht so richtig bekannt, was die benutzen. Und dann habe ich den Schülerinnen-Text und dann gibt es da ein Feedback. Ich kann mir das am Ende alles angucken, aber natürlich, was wird die moderne Lehrkraft machen, wenn sie das in der Hand hat? Richtig, wird sie das nicht angucken, weil das Problem löst ja jetzt das. Viele Lehrkräfte haben ja ein Riesenproblem mit Korrekturen und mit Feedback geben. Das ist immer die anstrengendste Sache. Ja? Und das finden viele Leute furchtbar. Also wenn ich das automatisieren kann, dann automatisiere ich das. Ich automatisiere das aber in eine Blackbox hinein und fühle mich dann toll. Und da ist ein süßer Fisch dabei. Und das ist dann am Ende das Problem, wenn ich sowas benutze. Also ich traue der Sache überhaupt nicht. Solange ich nicht weiß, wie das macht, was da das Reasoning ist, und das kann mir das Reasoning selber gar nicht verraten, weiß ich nicht. Ist das jetzt auch verlässlich? Ist es vergleichbar für jeden Schüler und jede Schülerin? Hängt die Vergleichbarkeit vielleicht dann doch davon ab, welchen Input-Text die Schülerin oder der Schüler dort hineintut? Was passiert am Ende, wenn die unterschiedliche Browser benutzen, dass es browserbasiert? Wir wissen, das geht, ja, dass da Dinge sind. Ja, also was vor allen Dingen auch, welche Art von Feedback wird jetzt hier simuliert? Das ist ganz schwierig, aber das sind so die Sachen, die wir jetzt irgendwie haben. Okay, wo sind wir jetzt also irgendwie? Baselines, LLMs können Texte technisch verarbeiten, sie können sie halt nicht verstehen. Das heißt, man sollte bitte nicht den naturalistischen Fehlschluss machen. Ich weiß nicht, die sind hier so unter Nerds. Eliza, ne? Der erste Chatbot aller Zeiten. Von Eliza gibt es diese Geschichte, dass der Professor, der das Ding geschrieben hat, seiner Sekretärin, diese Eliza in die Hand gedrückt hat und gesagt hat, probieren Sie das mal aus. Und dann kam er eine Viertelstunde später wieder und die Sekretärin hat ihn rausgeschmissen, weil sie war mit Eliza in einer persönlichen Unterhaltung drin. Es ist relativ einfach, soziologisch gesehen, uns Menschen dazu zu bringen, dass wir glauben, dass Dinge mit uns eine soziale Bindung aufbauen. Für alle Menschen in Beziehungen. Geht schnell. Ja? Angemessen strukturierte Texte geht relativ einfach. So. Gleichzeitig führt das alles dazu, dass die Anforderungen an kognitive Kompetenzen an die Schülerschaft immer größer werden. Von digitalen Kompetenzen reden wir gar nicht erst. Das ist ein eigenes Feld. Ich habe hier vor 5 Jahren mal einen Vortrag gehalten zu dem Thema, da hat sich nichts geändert. Ja, wenn ihr heutzutage in einer Schule seht, seht ihr Menschen, die ein iPad vor sich liegen haben und zum Schreiben mit der Hand auf dem iPad die Zeile großziehen und sich dann fragen, warum ich vorm Abi sage, ey, ihr schreibt auf Papier, nehmt doch mal Papier. Ja, also das sind solche Sachen. Oder wenn du heutzutage fragst, wo haben Sie denn, wie speichern Sie denn Ihre Notizen ab? Und dann ist die Antwort, wieso, das macht doch GoodNotes. Wo das ist, keine Ahnung. Ja. Also das wird immer höher. Ja, und das Problem ist, wir haben jetzt eine Schwemme von KI-generiertem Text. Wir haben jetzt eine Schwemme von Text, der so aussieht, als wäre er intellektuell, weil das kann die Technik unheimlich gut, schlau klingen. Wir haben jetzt natürlich mit ChatGPT-4 und so weiter Sachen, wo dann hinten so Datenbanken dran geflanscht werden. Das Problem ist aber, ist das jetzt verlässlich? Kann ich das überprüfen und so weiter? Es kommt ja immer nur fertiger Text bei raus. Das heißt, der Anspruch an die Schülerinnen und Schüler wird immer größer, weil im Endeffekt, wenn ich das benutze und wenn das in der Welt ist, brauche ich eine unheimlich hohe Startkompetenz, um das alles beurteilen zu können. Früher war das so ein Problem von uns Lehrkräften oder ja, von irgendwie so Leuten in der Akademie, die das dann beurteilen mussten. Heutzutage muss das halt die Schülerin oder der Schüler. Ist sie darauf vorbereitet? Nein. Haben wir Leute, die ihnen das einfach in die Hand drücken und sagen, das funktioniert schon? Ja, das wird super. Ja? Also, und der Witz ist, diese ganzen Techniken brauchen in Kindern Zeit. Also um ein Kind zum kritischen Denken zu bringen, brauchst du irgendwie 8, 9 Jahre und zwar strukturierten Unterricht und bitte dann aber auch alle Lehrkräfte auf demselben Pfad und so weiter. Deswegen klappt das immer so gut. Ja? Und da haben wir ein demokratisches und bürgerliches Problem, denn ich bin ja auch Politiklehrer, mündige BürgerInnen müssen Inhalte kritisch beurteilen können. Und wir haben jetzt mittlerweile genug Fake News Sachen und so weiter und so weiter und so weiter. Das wäre die Aufgabe des Bildungssystems. Das heißt aber auch, dass wir eigentlich diesem ganzen KI-Hype nicht hinterhergehen sollten, außer an der Stelle, wo er uns hilft. Und das ist, was ich vorhin gesagt habe, arbeiten mit Texten auf einer technischen Basis, ja, arbeiten mit Texten auf einer stilistischen Basis, ist alles überhaupt kein Problem. Gleichzeitig haben wir aber aktuell, ihr habt diese Sammlung an Fortbildungen gesehen, erstens sehr, sehr viel Angst vor KI, dass ich gar nichts mehr bewerten kann, dass jetzt alle bescheißen, dass sie jetzt alle schreiben und gleichzeitig auch unheimlich viel Enthusiasmus, weil es kann mir ja die Arbeit erleichtern. Was übrigens immer die gefährlichste Sache ist, wenn Lehrkräfte denken, man kann ihnen die Arbeit erleichtern. Ich bin nicht der Meinung, dass meine Arbeit einfach sein sollte. Ja? Ich habe es mit Menschen zu tun und ich habe im Endeffekt eine Verantwortung für die Gesellschaft. Also nicht nur als Politiklehrer, sondern auch allgemein. Ja? Wenn ich nicht dafür sorge oder wenigstens probiere dafür zu sorgen, dass Menschen kritisch denkend aus meiner Schule hinten rausfallen, dann brauchen wir uns nicht wundern, wie die nächsten Generationen dann irgendwie nicht mehr mit der Welt klarkommen. Und die Weltklarkommen-Kompetenz ist aktuell nicht so hoch. So, das heißt also, der Enthusiasmus, ja, wir machen jetzt alles mit KI oder so, der ist eigentlich der gefährlichere Teil. Wenn wir davor Angst haben, okay, dann benutzen wir es nicht. Lassen halt die eine oder andere Technik liegen, die mir helfen kann. Also ich bin schon ein großer Fan davon, auch weiterhin meinen Schülerinnen und Schülern zu zeigen, wie strukturiere ich einen Aufsatz und dafür mal ChatGPT aufzumachen. Würde ich zu denen sagen, ja, wenn Sie eine Seminararbeit schreiben wollen, dann geben Sie das doch mal da ein. Ja, auf keinen Fall. Rennen die uns ins Messer, wenn sie das tun? Ja. Ja, also die Kompetenzen werden immer wichtiger und ihr seht das, was da umsteht. Es ist am Ende ein gesellschaftliches und am Ende auch wird es ein politisches Problem werden, denn die Geistesschärfe der Bevölkerung ist eine der Hauptsachen, die uns davor abhält, irgendwie in irgendwelche autokratischen oder sonst was für Probleme zu rutschen. Und das bedeutet am Ende auch, dass man eine Kritik gegenüber allem, was textlich produziert ist, haben zu wollen. Und wir sehen schon die ganze Zeit, dass junge Menschen immer mehr einfach Internet glauben. Du kannst heutzutage als Lehrkraft in eine Angabe einfach eine Tatsache hineinschreiben, ja, wo du vielleicht noch eine zweite Quelle hast, die der widerspricht. Und ein größerer Teil der Schülerschaft wird sich dorthin stellen, wird so sagen, das steht doch da. Ja, die Kritik dahinter ist nicht mehr da. Das ist aber die Aufgabe, die wir immer mehr haben. Und da steht uns dann aber tatsächlich das übermäßige Verwenden von einfach nur generierten Text und die Unfähigkeit, diesen beurteilen zu können, steht uns da unheimlich im Weg. Okay, Fragenfolie. Wir haben noch irgendwie so 10 Minuten, oder? Ja? Bevor wir damit anfangen, eine wichtige Sache. Liebes Publikum, ich habe ja schon gesagt, ich bin Politiklehrer. Am Wochenende ist Europawahl. Ja, in den Worten von Hagen-Grether. Wählen ist wie Zähneputzen, wenn man es nicht tut, wird es braun. Ja, irgendwo zwischen 50-70% der Rechtsakte in Deutschland sind heutzutage EU. Man hat aufgehört zu zählen. Bitte geht hin, wenn ihr nicht schon da wart. Ja. Es macht auch Spaß, wir haben schönes Wetter. Ja, ich nehme diese Weste mit den Öhrchen mit, dann kann ich noch so ein paar Rentnerinnen im Wahllokal verstören. Das macht dann Spaß. Ja. So, gibt es Fragen zum Thema? Ja.
Kannst du Fragen bitte wiederholen?
Ja, ich kann eine Frage wiederholen.
Kann man denn ChatGPTs Versagen irgendwie den Schülern geben und ihnen sagen, sie sollen rausfinden, was daran schlecht ist?
Ja, das kannst du machen. Also das ist auch so eine Aufgabe, auf die man machen kann. Also du könntest halt hingehen und könntest sagen, generier mir mal was. Und dann könntest du halt die Schülerschaft dazu anleiten, dass sie das beurteilt und so weiter. Na, aber wenn ich das jetzt, ne, vollkommen richtig, total tolle Idee, kann man auch super machen, aber wenn ich da jetzt einen Zeitrahmen für angebe, sind wir irgendwie bei so einem Rahmen von 2 bis 6 Doppelstunden strukturiertes Arbeiten. Also das ist so ein Ding, das kannst du machen und dann sind wir aber wirklich so bei Gruppenarbeit. Ja? Da kriegt dann jede Gruppe so einen Text und so weiter und dann musst du die so eine Woche oder 2 Wochen, je nachdem wie viele Stunden du hast, die in Ruhe lassen. Das ist aber auch genau die Art von Aufgabenstellung, die ich vorne gemeint habe mit offen mit Zeit und multivarial. Habe ich die Frage gesagt? Das ist gut, da seht ihr, wie gut das funktioniert. Also die Frage war, inwiefern man ChatGPT Aussagen, die falsch sind, der Schülerschaft vorlegen kann, um dann sie selber das im Endeffekt begründen zu lassen, das beurteilen zu lassen und so weiter, also genau diese Kompetenz anzulegen. Wie gesagt, also das ist eine total super Idee, sprengt halt den Rahmen der strukturierten Schule. An diesem Teil stellt euch einfach den Restvortrag vor, der sich darüber beschwert, dass Schule heutzutage nicht mehr zeitgemäß ist, den halten wir jetzt nicht. Ja, weil, na klar, also jetzt das Gegenbeispiel ist, du könntest das auch an einem Tag machen, dann komme ich halt frühst durch die Tür, schmeiß das so in die Gruppen rein, setz mich da vorne hin und sag so, Kinder, in 90 Minuten ist Pause, wer eine Frage hat, fragt und dann setzt du dich dorthin und dann machst du das. Aber das ist halt nicht schulische Realität. Wäre aber geil. Vor allen Dingen kann man das theoretisch auch schon in der Mittelstufe machen. Das kannst du mit 7-8-Klässlern schon machen, sogar noch jünger. Und dann lernen die Kinder sehr, sehr schnell sehr, sehr viele Sachen, weil die sind ja nicht doof. Aber wir sind so hochstrukturiert, dass wir sie eigentlich nicht dazu kriegen, solche Dinge zu tun. Ja? Und jetzt hast du halt die Gefahr, dass genau das Gegenteil passiert, nämlich dass ich gedacht wird, ja, ich muss das ja nicht mehr tun, das ist, existiert ja alles. Ja? Aber das ist genau das Gegenteil. Noch Fragen? Ja.
Also die eine Sache ist, du hast mich gruseln gemacht mit dem, was du von der Fortbildung erzählt hast. Weil Lehrer dazu aufzufordern, das zu machen, finde ich schon sehr gruselig.
Also, da waren noch ein paar andere Sachen mit drin.
Ja, ja, aber so ganz grundsätzlich. Weil meine Erfahrung ist, also ich habe einen Uni-Hintergrund und wenn ich ein Paper reviewen muss, also im Grunde eine Hausarbeit korrigieren muss, dann merkt man sehr schnell, wenn das zwar toll klingt, aber keinen Inhalt hat, weil man sich schwer tut zu sagen, was man besser machen soll. Das heißt, meine erste These ist, wer etwas ChatGPT-generiertes nicht erkennt, sollte sich überlegen, andere Fragen zu stellen, andere Aufgaben zu stellen und anders zu korrigieren, weil seine Korrekturen anscheinend bis jetzt nicht sinnvoll waren für die Schüler. Und meine zweite Sache ist, der Matheunterricht. Da bringen wir den Schülern bei, alles Mögliche zu rechnen, was sie nie wieder selber rechnen werden, weil Taschenrechner oder Computer es viel besser können. In Mathe haben wir aber damals kapiert, dass es wichtig ist, dass man das einmal von Hand macht. Und anscheinend ist da ja die Erkenntnis noch nicht da im Englischunterricht.
Ich wiederhole erst die Aussage. Also die eine Aussage war, du reviewst Papers und die Frage ist dann so, wenn ich als Lehrer selber nicht feststelle, dass im Endeffekt das inhaltslos ist, dann muss ich mir meine Fragestellung überlegen, das ist sehr valide. Ja, das ist bei uns im Endeffekt genauso. Und die andere Sache ist, in Mathe hat man die Erkenntnis gehabt, dass alle Leute selber rechnen. Ich habe ja gerade hier Fachabitur, Englisch und Mathe und so weiter hinter mir. In Mathe gibt es mittlerweile ja wieder einen hilfsmittelfreien Teil, wo man ohne Taschenrechner rechnen muss. Schülerschaft ist komplett im Horror. Ja. Das ist aber richtig, ja. Also, ich glaube, das Problem ist, die Mathematiker haben erkannt, in der Mathematik hat man erkannt und anerkannt, dass der Denkprozess der Ziel des Unterrichts ist. Niemand macht ein Abitur in Mathe, damit er dann auf dem Maxplatz hier in Bamberg nochmal in jemanden rennt mit so einer kleinen Flipchart, der sagt: Hallo, ich habe hier eine Funktion dritten Grades, könntest du mir bitte mal das Integral unter dieser Formel ausrechnen? Passierte ja nicht, ne? Das Höchste, was du an Mathematik, wenn du nicht in dem Bereich arbeitest oder das beruflich benutzt und so weiter und so fort, brauchst, ist normalerweise Prozentrechnung. Aber die Art zu denken hast du übrig behalten. Dasselbe Argument können wir für Sprachenunterricht machen und dasselbe Argument könnten wir auch für den Deutschunterricht machen. Ich glaube, der größte Fehler des Deutschunterrichtes, den wir aktuell haben, ist, dass der Deutschunterricht immer als so ein Laberunterricht gilt. Dabei ist das der Ort, wo man auf der einen Seite kulturelle Artefakte über Sprache verstehen lernen soll und deuten lernen soll. Und das passiert nicht immer gut. Und auf der anderen Seite auch in die Position versetzt werden soll, unterschiedliche Textsorten und deren Argumentationen selber anzufertigen und auch zu verstehen, wo da der Unterschied ist. Ja, aber ich würde auch behaupten, gibt es nicht so wirklich her und es wird auch nicht wirklich in den Mittelpunkt gestellt. Und man könnte es in den Mittelpunkt stellen. Und ich glaube, da wäre der Deutschunterricht auch viel, viel interessanter. Ja? Weil dann viele Leute haben immer so das Problem, dass sie sich immer fragen, was mache ich dort? Echibriest lesen, ja, also so. Ne? In Englisch wiederum ist das Phänomen ein bisschen ein anderes. In Englisch haben wir eine viel zu hohe, gerade in der Pflichtschule, ne, so Realschule, Gymnasium und so weiter, eine viel zu hohe Betonung auf Grammatik und Sprache. Also immer noch so ein Running Gag. Ne? Also Conditional Clauses, If-Sätze. Das kommt in 3 Jahren dran. Meine These ist, man hat irgendwie die Meinung, dass ein Kind in der 6. Klasse kein Irreales versteht, deswegen kommt er erst in der 8. Klasse dran. Wenn ich das so in der Oberstufe unterrichte, dann mache ich das dann auch, ist es ein Hefteintrag mit 3 Spalten und das dauert 5 Minuten, den Leuten das zu erklären. Ja, und es ist total einfach. Aber natürlich hält mich ein schöner, langer Sprachunterricht auch so ein bisschen davon ab, dann in kulturelle und textliche Erarbeitung und so weiter zu gehen. Macht's aber auch langweilig. Ne? Wenn du, also ich habe selber mal so 10. Klasse Gymnasium unterrichtet, wenn du dann irgendwie mit dem Sprachunterricht kommst, dann rollen die alle die Augen nach hinten, weil die jetzt 5 Jahre lang einen Text hatten mit Input plus 1 und dann so, ja, schreiben sie in eine Tabelle folgende Formen. Und dann denken sie, ja, was soll der Scheiß? Und wenn man dann sich in der Oberstufe anguckt, was ist eigentlich angekommen? Haben die Menschen zum Beispiel die Struktur der Zeitformen kapiert? Nö, haben sie nicht, weil die so auseinander differenziert wurden, dass die Menschen nicht verstehen, wie eigentlich diese englischen Zeitformen zusammenhängen. Und wenn ich mich dann hinstelle und mal eine Tabelle an die Tafel und sage, es hängt übrigens so zusammen, dann werde ich immer angeguckt wie ein Auto, weil wenn du in die Lehrbücher und so weiter guckst, steht das alles da drin. Aber es wird halt so nicht unterrichtet, sondern es wird halt alles so auseinandergezogen. Ne? Also das ist, glaube ich, das Problem, dann zumindest in meinem Englischunterricht, den ich so kenne, ja, dass man eigentlich auch die schönen Sachen nicht machen. Man könnte ja auch mal in Englisch über schöne Sachen reden. Ne? Also vielleicht die Politik der letzten 20 Jahre ignorieren. Ja, aber so, weiß ich nicht, Heinrich VIII, da war die Welt noch in Ordnung. Ja, oder sowas. Und das ist auch total spannend, aber das wird nicht gemacht. Und dann ist es, und wenn es gemacht wird, ich habe das selber unterrichtet, ist es ein Anlass für Sprachunterricht. Ich habe 7. Klasse unterrichtet, war so ein Thema The Battle of Hastings, ja, 1066. Und was war's? Richtig, Past Perfect. Ja, Spoiler, danach wusste die Schülerschaft weder, was ein Past Perfect ist, noch für was man es benutzt, noch was das Battle of Hastings war. Kein Erfolg, ja. Also das ist, glaube ich, da bei den Sprachenfächern ist das immer so das Problem. Aber ich sehe das auch in Politik, da ist genau dasselbe. Ne? Ich habe ja vorhin gesagt, so der Anspruch ist der mündige Bürger. Jetzt sagen meine Politikdidaktik-Professoren, haben damals immer gesagt, das gibt der Lehrplan eh nicht her, aber man kann es ja wenigstens probieren. Und das ist halt auch die Sache, ne? Du hast unheimlich formularischen Unterricht, wo dann Leute einfach nur so Systeme vorstellen und so weiter. Ja, hier so, ich blende eine Folie ein mit den Aufgaben des Bundestages. Weil wie kriege ich die Schülerschaft dazu, dass sie auf keinen Fall sich für Politik interessiert, indem ich Kompetenzen des Bundestages auswendig lernen muss? Weil wir wissen ja, haben wir ja vorhin gesagt, ne, Wissen ist in Bayern wichtig, weil nächste Woche frage ich das ab. Ja. Ich bin ja der Meinung, wir sollten das vor Wahllokalen machen. Oder soll ich mich vor das Wahllokal stellen und sagen, Sie dürfen nur eine Stimme abgeben, wenn Sie wissen, was der Unterschied zwischen dem Europäischen Rat und dem Europarat ist? Was ist der Unterschied zwischen dem Europäischen Rat, dem Europarat und der Eurovision? Antwort, beim Europarat singen sie. So, insoweit gibt es noch Fragen? Nein? Gut. Ihr müsst nicht klatschen. Was?
Ihr müsst was fallen lassen. Dann klatschen wir auch.
Was? Das ist ja so eine Tradition. Ja, sehr gut. Das ist ja so eine Tradition, die ich nicht verstanden habe. Ansonsten, wenn hier noch Menschen sitzen, die nachher mit mir irgendwie zur Rollenspielrunde verabredet sind, genau da drüben.